Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe.
Chipurile Europei.
Europa nu. Europäische Ansichte.
Lipsa Europa.
Lipsa Europa.
Bei uns wachsen die Kinder auf dem Sattel auf. Vor der Einschulung muss man radeln können. Auch ich wurde von meinem Vater mit 5 aufs Rad gesetzt. Er lief neben mir her und ließ los, ohne dass ich es merkte. Und schon konnte ich es.
Eine holländische Großmutter über 85 Jahre mit dem Rad.
Okay, wir kommen nun in die Buurt. Hier sehe ich einen blauen Fiets staan.
Sehen Sie das blaue Rad da? Das hellblaue?
Die ist von uns.
Das ist eines unserer Köderräder. Und das schwarze weiter rechts auch, das mit dem Kindersitz.
Hier rechts steht der schwarze, die ist auch von uns, mit dem Kindersitz.
Die Rotterdamer Polizei auf Fahrraddiebjagd.
Stärker noch, mein Fiets stand auf der Schlafkammer.
Als wir uns kennenlernten, stand mein Rennrad im Schlafzimmer und wenn es schmutzig war, unter der Dusche. Irgendwann hat sie gesagt, im Schlafzimmer müsse ich mich entscheiden. Entweder sie oder das Rad.
Oft meine Frau, die war nicht bei mir geblieben.
Und ein fanatischer Radamateur in Gewissensnöten. Sattelfest vom Radfahren in den Niederlanden. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer.
Noch 2 Wochen, dann feiert sie ihren 90. Geburtstag. Doch das hält Nell Hamberg nicht davon ab, sich nach wie vor auf ihr Rad zu setzen. Auch an diesem Vormittag. Sie kommt gerade vom Einkaufen zurück, mit prall gefüllten Satteltaschen rechts und links. Den Sattel selbst hat sich die alte Dame von einem ihrer Schwiegersöhne etwas tiefer stellen lassen, damit ihre Füße sofort Halt finden, wenn sie überraschend bremsen muss.
Sie haben mich express lagesetzt, sodass ich gut mit meinen Füßen auf den Grund kann.
In meinem Alter geht man auf Nummer sicher, erzählt sie.
So, ich sitze mal mit denen wie binnen.
Und deshalb stellt sie ihr Rad auch sofort in der kleinen Scheune ab, neben ihrer Wohnung im Hager Vorort Forsroten. Nur einmal in ihrem langen Leben ist ihr ein Rad geklaut worden. Aber daran sei sie selbst schuld gewesen, erzählt die großgewachsene Niederländerin mit den silbergrauen Locken. Eine gepflegte, sportliche Erscheinung, immer gut gelaunt, immer ein Lachen auf den Lippen. Oma wird sie von allen genannt. Nicht nur von ihren 8 Enkelkindern, auch von den 6 Urenkeln und den 3 Kindern.
Ja, altijd. Und besser noch, auch auf Slot.
Ich hatte mein Rad vor der Tür abgestellt, aber vergessen, es abzuschließen. Da muss man sich nicht wundern. Jetzt stelle ich es immer sofort in die Scheune. Und auch da schließe ich es noch ab.
Schließlich hat sie vor 2 Jahren zu ihrem 88. Geburtstag von ihren Kindern ein elektrisches Rad bekommen. Das teuerste Fiets ihres Lebens.
Oh, das mache ich nicht sicher.
Auf einem E-Bike tut sie sich mit ihren 2 Kunsthüften doch leichter. Gestürzt ist sie mit dem Rad noch nie, in all den Jahren nicht.
Es ist einfach herrlich. Mit dem E-Bike brauche ich ja nicht mehr so fest in die Pedale zu treten und Gegenwind macht mir auch nicht mehr so viel aus.
Vor 2 Jahren noch ist sie regelmäßig ins 13 Kilometer entfernte Soetermeer geradelt, um ihre Schwester zu besuchen. Oder nach Wassenaar, gut 7 Kilometer weiter weg, um dort das Haus und den Garten ihrer jüngsten Tochter zu versorgen, wenn die im Urlaub war. Alle 3 Tage, ohne E-Bike wohlgemerkt, das hatte sie damals noch nicht. Kein Wunder, findet Nell, dass die Niederländer zu den schlanksten Bürgern Europas zählen. Der Anteil adipöser Erwachsener liegt bei nur 13,3%. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 16,9%.
Bei Fiets altijd, Winter und Sommer.
Egal ob Winter oder Sommer, bei uns wird geradelt. Immer. Radeln macht stark. Alles ist in Bewegung und man sieht so viel. Ich kenne kaum jemanden, der nicht radelt.
Ich kenne nicht viele Menschen, die nicht fietsen können.
Doch lange Strecken mit dem Rad traut sie sich inzwischen nicht mehr zu. Die Radwege sind ihr zu voll geworden. Und es gibt dort so viele Backfietzen, Wannenräder, mit denen viele junge Mütter heutzutage ihre Kinder samt Einkäufen transportieren. Da passe ja selbst noch der Weihnachtsbaum rein. Nein, diese Geschosse sind ihr viel zu groß und zu gefährlich. Denen will sie nicht in die Quere kommen.
Nee, danke sehr.
Aber zu ihrer ältesten Tochter Ina, die 2 Kilometer entfernt wohnt, radelt sie immer noch. Und zum Einkaufen in den nächsten Supermarkt. Das sind nur 1,5 Kilometer.
Ja, das ist ideal.
Die Niederlande sind einfach ein ideales Viehzland. Das Rad ist für uns das Transportmittel. Bei uns wachsen die Kinder auf dem Sattel auf. Vor der Einschulung muss man radeln können. Auch ich wurde von meinem Vater mit 5 aufs Rad gesetzt. Er lief neben mir her und ließ los, ohne dass ich es merkte. Und schon konnte ich es.
1932 war das, in Middelburg, in der Provinz Zeeland. Und eigentlich wäre die kleine Nell damals am liebsten jeden Tag zur Schule geradelt. Doch sie musste die 3 Kilometer laufen. Mit dem Rad anzurücken, das wurde nur Kindern erlaubt, die weiter weg wohnten.
Wir mochten eigentlich die Fiets noch nicht gebruiken.
Es gab nicht genug Platz, die Räder vor der Schule abzustellen. Deshalb.
Die mochten wir mit der Fiets.
Denn große Fietzenstallingen gab es damals noch nicht. Also Radparkanlagen oder gar Parkhäuser wie in Utrecht, wo vor dem Bahnhof gerade die größte Radtiefgarage der Welt gebaut wird. 3-stöckig. Mit Platz für 12.500 Räder.
In die alten Jahre ist ontzettend veranderd.
Es hat sich im Laufe meines Lebens so viel geändert, das ist unbeschreiblich.
Das ist echt, nou, niet te beschrijven.
Fietsers hatten damals auch noch nicht ihre eigenen Ampeln und keinen eigenen Kreisverkehr. Dafür aber seien die Straßen sicherer gewesen, weil es noch nicht so viele Autos gab. Die konnte man zählen. Radwege brauchte es deshalb nicht so viele und sie waren viel schmaler. Nell erinnert sich noch genau, wie sie im Sommer zwischen meterhohen, weißblühenden Kuh-Petersilie-Blumen mit ihren Freundinnen zum Strand radelte.
Oostkapelle, Westkapelle, Sauterlande, Domburg.
Dann brach der Zweite Weltkrieg aus. Im Mai 1940 wurden die Niederlande, die auf ihre Neutralität vertraut hatten, von Nazi-Deutschland besetzt. Und die Besatzer beschlagnahmten sämtliche Transportmittel, auch die Räder. Viele Niederländer, darunter Nell, trauten sich nicht mehr zu radeln und versteckten ihre Fietzen.
Das muss zunächst in der Koffie.
Fußballfans werden sich an die EM in Deutschland 1988 erinnern, als die niederländische Elf im Halbfinale im Hamburger Volksparkstadion die Deutschen ausschaltete. Worauf übermütige Oranje-Fans auf den Tribünen Spruchbänder schwenkten. Oma, ich bringe je Fiets zurück, stand darauf. Oma, ich bringe dir dein Rad zurück. Der Sieg über die Deutschen als Revanche für die Konfiszierung des niederländischen Nationalheiligtums Fahrrad im Zweiten Weltkrieg. Auch Nell Hamberg kennt diese geflügelten Worte.
Ja.
Ja. Die Befreiung erlebte die alte Dame als Backfisch. 17 war sie, als kanadische, englische und amerikanische Truppen Middelburg zurückeroberten. Rad gefahren wurde zu diesem Zeitpunkt kaum noch. Es gab kein Gummi mehr und damit keine Reifen.
Meinem Vater ist es damals gelungen, Holzreifen zu entwickeln. Damit konnte er ganz schön viel Geld verdienen. Denn auf diesen Holzreifen radelten kurz darauf viele Menschen herum. Aber mir war das viel zu holprig und unbequem. Ich wartete, bis es wieder Gummireifen gab.
Nach dem Krieg brachen auch für die Fietzers neue Zeiten an. Nell bekam ihr 3. Rad und wusste nicht, wie ihr geschah. Es hatte Rücktritt und Trommelbremsen und darüber hinaus Gangschaltung. Ein Geschenk ihres Mannes, den sie 1947 geheiratet hatte und mit dem sie bis zu dessen Tod 1997 fast 50 Jahre lang zusammen war. Mit diesem Rad wurden auch die Kinder transportiert, zum Strand oder zum Einkaufen. Wie so viele niederländische Mütter war Nell auf dem Sattel eine Gleichgewichtskünstlerin.
Ja, natürlich.
Ina, meine Älteste, radelte auf dem Kinderrad neben mir. Ihre Schwester setzte ich hinten auf den Kindersitz. Toni, der Jüngste, landete vorne. Und rechts und links hingen die Einkaufstaschen.
Ja, Boodschappen doen. Ja.
Kurz darauf bekamen sie einen Brommer, ein Mofa. Aber für Mofas wurde eine Helmpflicht eingeführt. Und das kam und kommt für Nell, so wie für viele Niederländer, nicht in Frage. Der Wind muss frei durchs Haar wehen. Und so stieg sie wieder um aufs Fiez, erzählt sie lachend und wirft einen Blick auf die Uhr. Heute Nachmittag will sie noch nach Wassenaar, um Max zu bewundern, ihren 6. und jüngsten Urenkel, der gerade geboren wurde. Ihre Tochter wird sie gleich abholen, mit dem Auto. Die alte Dame sagt es mit leichtem Bedauern. Das Radfahren mag ihr in Fleisch und Blut übergegangen sein. Aber auch im Paradies der Fietzers gilt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man kürzer treten muss.
Mit dem Fiets,
mit dem Fiets,
de Welt rund,
de Welt rund.
Fietsen ist gesund. Mit mijn fiets,
met mijn fiets,
kom ik overal,
overal.
Fietsen door berg en dal.
Met mijn fiets. Met mijn fiets.
Met mijn fiets,
met mijn fiets,
door de zee,
door de zee.
Zo nu en dan trapt een inktvis mee. Met mijn fiets,
met mijn fiets,
door de woestijn,
door de woestijn.
Wel 1000 kilometer zonder zadelpijn.
Met mijn fiets, met mijn fiets.
Fiets, fiets,
wiedewiedewiets.
Mijn fiets is blitz, maar geen kitsch. Fiets, fiets,
wiedewiedewiets.
Kijk eens goed, dat is niet niks.
Fahrradfahren stand für mich immer in einem gefühlten Zusammenhang mit Revolution. Im Rückblick könnte ich es so erklären: Revolutionen sind Umstürze. Und war es nicht diese Erfahrung des Umsturzes, der wir uns aussetzten, als wir lernten, Fahrrad zu fahren? Wir eierten los, stürzten um, es schmerzte, aber das schreckte uns nicht ab. Wir schwangen uns zurück auf den Sattel und rollen seither fröhlich und gesund durchs Leben.
In einem Essay für den Sammelband »Die Philosophie des Radfahrens« definiert der Hamburger Autor Maximilian Probst, Jahrgang 1977 und selbst begeisterter Radfahrer, das Fahrrad als letzte humane, weil für den Menschen wortwörtlich erfahrbare technische Innovation.
Vom Stand der Technik aus gesehen erscheint das Fahrrad als der Gipfel der Versöhnung von Mensch und Natur. Das Fahrrad als Versprechen einer humanen Moderne, einer humanen Technik, die sich symbiotisch zur Natur verhält. Das Fahrrad reißt den Menschen nicht aus der Natur heraus. Das Fahrrad ist dem Menschen zu Diensten, ohne dass er über ihm thront. Der strampelnde Mensch auf dem Rad taugte nie als Sinnbild von Hybris. Das Fahrrad ist das letzte Versprechen einer Technik ohne Dialektik, ohne Umschlag in die Katastrophe.
Look ahead of you. Oops.
Auweia, das wäre beinahe schiefgelaufen. Senna konnte sich gerade noch fangen und das Gleichgewicht wiederfinden. Um ein Haar wäre die junge Palästinenserin gegen die Scheune geknallt, an der sie gerade vorbeigeradelt ist. Gut gemacht, ruft ihr Franz Lüb zu.
Als je rechts moet rijden, nooit dan helemaal aan de rechterkant. Dus deze afstand moet je altijd bewaren.
Immer Abstand halten, nie zu weit rechts am Rand fahren. Erleichtert sieht er der jungen Frau nach, wie sie etwas wackelig weiterradelt. Dann wendet er sich Jimmy zu, einer 32 Jahre alten Kenianerin. Ihre Vorderbremse funktioniert nicht. Franz kann das Problem nicht lösen. Aber zum Glück hat Jimmy noch eine Rücktrittbremse. Und die funktioniert tadellos. Das reicht. Das Bremsen muss die Afrikanerin ohnehin noch lernen. Dann konzentriert sie sich dieses Mal halt ganz auf die Rücktrittbremse. Senna und Jimmy sind 10 Minuten zu früh zum Radkurs erschienen. Noch haben sie das Übungsgelände ganz für sich allein. Ein leerer Parkplatz in einem Außenviertel von Nieuwegein, einer mittelgroßen Stadt südlich von Utrecht. Gleich werden die anderen Kursteilnehmerinnen erscheinen.
Ein Stück auf 12 haben wir, glaube ich.
Insgesamt gut ein Dutzend und alles Frauen, erzählt Franz und steuert auf eine Garage zu, um die restlichen Übungsräder, die sich dort befinden, herauszuholen.
Hier stehen auch ein paar pedallose Modelle für blutige Anfänger. Die lernen erst mal ohne Pedale das Gleichgewicht zu halten. In der Hauptsache üben wir mit Klapprädern, weil die so schön niedrig sind. Das ist für Anfänger einfach ideal. Die wollen möglichst tief und nah am Boden sitzen.
Franz, groß, sportlich, mit Sonnenbrille und Poloshirt, ist seit 7 Jahren für den Fietsersbund, den niederländischen Radfahrerbund, als Fietsdozent im Einsatz, als Radlehrer. Der 60-jährige Niederländer gibt Kurse für Kinder, für Senioren und, so wie an diesem Samstagnachmittag, für Immigrantenfrauen. Das Rad verschafft ihnen Freiheit, betont er.
Vor allem den Damen mit Kopftuch. Die sind ans Haus gebunden und haben wenig Bewegungsfreiheit. Sie sind aufs Auto angewiesen und damit auf ihre Männer oder auf öffentliche Verkehrsmittel. Oft sind sie die einzigen in der Familie, die nicht Rad fahren können. Sie brauchen mit dem Bus eine Dreiviertelstunde zum Einkaufszentrum, während die Nachbarin, die sich auf den Sattel schwingt, in 15 Minuten da ist. Diese Immigrantenfrauen fahren ihren Kindern mit dem Bus hinterher, um sie zur Schule zu bringen, obwohl die Kinder, wenn sie eintreffen, längst da sind, weil sie zur Schule geradelt sind.
Und die Kinder sind schon lange mit der Fiets. Hallo. Doch mal gekommen, ondanks die Hitte.
Davon kann auch Tanis ein Lied singen, eine 36 Jahre alte Türkin. Sie lebt seit gut 6 Jahren in den Niederlanden und ist in einem schwarzen Jilbab zur Radstunde erschienen. Einem langen, wehenden Gewand, das auch ihren Kopf bedeckt.
Ja, ich will Fiets lernen.
Ich will das Radfahren lernen. In den Niederlanden muss man das. Erst dann gehört man richtig dazu. Alle hier können radeln. Auch meine beiden Kinder. Denen ist das ganz leicht gefallen. Als Erwachsene tut man sich viel schwerer. Gleich beim ersten Mal bin ich gefallen, auf das Knie. Daraufhin hatte ich ein bisschen Angst, aber die hat sich zum Glück wieder gelegt.
Mit Bank.
Fietsdozent Franz mustert kritisch den Jilbab von Tanis. Hatte sie nicht versprochen, beim nächsten Mal ohne zu erscheinen? Das sei ja nicht nur unpraktisch, sondern auch gefährlich und könnte die Ursache für ihren Sturz gewesen sein. Doch die junge Frau lächelt nur verlegen und sucht sich eines der Klappräder aus. Das werde schon gut gehen. Sie will den Stoff raffen und beim Radeln nach oben ziehen. Neben den restlichen Kursteilnehmerinnen sind auch 2 ehrenamtliche Helfer erschienen. Sie stellen auf dem Parkplatz rote Plastikkegel auf. So entsteht ein Parcours mit einer 2-spurigen Fahrbahn in O-Form. Franz klatscht in die Hände. Es kann losgehen.
Dames, Ladies, can you come over here? Wir haben nu een lijn uitgezet waaraan je.
Ihr seht hier 2 Fahrspuren. Die einen radeln innen, die anderen außen. Und denkt daran, in den Niederlanden wird immer rechts gefahren. Haltet Abstand und niemals rechts überholen. Ihr werdet auch selbst immer links überholt.
When you are being passed, it's always on the left side.
Kichernd und plaudernd steigen die Teilnehmerinnen auf den Sattel. Tanis mit gerafftem Gewand, das kurz darauf vom Wind aufgebläht wird. Kerzengerade sitzt sie auf dem Rad, wie ein großer schwarzer Vogel, der gleich abhebt. Auch Jimmy, die zierliche kleine Kenianerin, macht ihre Sache gut. Sie tut sich etwas leichter, denn sie trägt Jeans, dazu eine weiße Baumwollbluse und eine freche Schirmmütze. Mit hochkonzentriertem Gesicht tritt sie in die Pedale. Ist es schwer?
Yes.
No, not really.
Aber sie ist fest entschlossen, ihr Bestes zu geben.
It's not easy, but I'm trying.
Fietsdozent Franz spart nicht mit Lob.
Ja, heel goed. Prachtig. Konstant blijven zeggen dat het geweldig is. Al vallen ze.
Ich bin konstant am Loben. Das ist wichtig, selbst dann noch, wenn sie fallen. Gut gefallen, sage ich dann. Radfahren lernen ist für Erwachsene ganz schön schwer. Für mich sind diese Frauen alle Heldinnen.
Denn irgendwann sagen sie alle, schau her, ich kann's. Das ist auch für Franz immer der allerschönste Moment.
Ich kann fietsen.
Zufrieden schaut er zu, wie Jimmy versucht, den rechten Arm auszustrecken. Auch das muss sie lernen, zum Abbiegen. Noch wichtiger, aber auch schwerer, sei das über die linke Schulter gucken. Das könnten bislang nur die wenigsten, sagt Franz. Sein Blick wird besorgt. Jimmy fährt einen der roten Plastikkegel um, bleibt aber zum Glück im Sattel. Nach einer halben Stunde dürfen die Fortgeschrittenen unter den Kursteilnehmern sich unter Begleitung der ehrenamtlichen Helfer in den Verkehr wagen. Aber nur in die stillen Seitenstraßen hier im Außenbezirk. Im Stadtzentrum sei es noch viel zu gefährlich, erklärt Franz, während er gelbe Schutzwesten austeilt und die Gruppe zum Ausgang des Parkplatzes dirigiert.
Okay, Dames, wir gehen hier nach rechts. Kommt ihr mal.
Tanis, die junge Türkin im schwarzen Jibab, gehört nicht zu den Auserwählten. Sie mache es sich mit ihrem langen Gewand viel zu schwer. Auch Jimmy ist auf dem inzwischen leeren Parkplatz zurückgeblieben. Noch durfte sie nicht mit auf die Straße. Aber das sei alles nur eine Frage der Zeit und der Geduld.
I'm getting there with time, I know. Yeah, I'm happy with the progress.
Ich schaffe das, ruft sie uns im Vorbeiradeln zu. Daran zweifelt keiner. Viel Glück.
Oh, thank you. Thank you.
Spring maar achterop bij mij. Spring maar achterop bij mij. Dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar het maakt niet zat, want ik ken niet weg. Ik ken jou nog niet, maar je leek net Barbie. En als alles stout te danken aan die vijf Bacardi. Maar ik denk elke dag aan jouw mooie gezicht. Aan jouw lijfje, hoe zo mooi heb ik die oren gewacht. En ik hoop zo je past hier achter tegen mijn rug. Want ik heb een nieuwe fiets en ja, ik wil jouw lucht. Zo vergeet die trein, vergeet die bus. Spring maar achter op mijn fietsie waar het lekker is. En op pad vertel ik jou wat je graag wil hoor. Met jouw arm zo mijn lijn, mijn klokkie oren hoor. Noem mij trompie en samen zoals die boks omwende. Lekker buikjes zoals kerst geskinken. Maar die volgende ochtend was ik heel geskok. Achterop mijn fiets heb jij van mij gejokt. Jij woont net mijn fiets met al die kerels deal. En toen ik zie het zijn mijn fiets gestield. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar naartoe ons gaan. Niet, maar het kan mij ook hier echt niet. Spring maar achterop bij mij. Dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe. Maar het maakt niet zat niet, want ik ken niet weg. Ik ken jou nog niet, maar je lijkt niet sminkie. En is alles al te danken aan die 15 whiskies. Zo vergeet van alles, ik heb de nieuwe fiets. En je past hier achterop om net zo zin in die fliks. Misschien is het een plan om hier van weg te gaan. Naar aan een plekje ergens ver weg vandaan. Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan. Of ze ziet hij op zijn fiets ver weg voor die maan. En iedere keer vertel ik wat je niet wil hoor niet. Want iedere keer wil ik niet weer mijn hart verloor niet. Zo nou is ik oprecht en leer van al mijn fouten. Maar dat is die fouten, kijk al lekker bouden. Zoveel lekker dingen wat ons samen kan doen. Baby, hou maar vast, want ik ga jou zoen. Morgen word je wakker, dus wat jij zou willen. Met mijn fiets heb ik jouw hart gestild. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar naartoe ons gaan. Niet, maar het kan mij ook hier echt of niet. Spring maar achterop bij mij. Dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe. Maar het maakt niet zat niet, want ik ken niet weg.
Ik moet even wat fietsen opzij schuiven, want we hebben er natuurlijk meer.
Fünf fietsen machen sich in der Garage von Familie Pools breit. Eins für den Sohn und eins für die Tochter, denn die fahren jeden Tag mit dem Rad zur Schule. 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück.
Meine Kinder müssen 1 Kilometer oder 8 fietsen nach Schule.
Eins für Ehefrau Ingrid, die damit gleich zum Einkaufen radeln will, schwere Flaschen problemlos in den Satteltaschen verstauen kann und für den Fall, dass es wirklich mal ganz viel wird, einfach den praktischen kleinen Anhänger dranhängt, der ganz hinten in der Garage steht. Und gleich 2 Räder für den Herrn des Hauses, Gerard Pools. 54 Jahre alt, jovial, klein, lässig, mit fröhlichen Sommersprossen auf der Nase. So wie seine Kinder zur Schule, radelt er jeden Tag zur Arbeit, nach Niemwegen. 18 Kilometer hin, 18 Kilometer zurück. Und das macht er am liebsten mit seinem Liegerad.
So, das ist ihm. Das ist ein was anderes Fiets als normal, weil das ist ein Lichtfiets.
Aber weil es auch hier im Süden der Niederlande ein paar Tage im Jahr frieren und glatt sein kann, hat er auch noch ein normales Rad. Darauf sitze man bei Glatteis stabiler. Doch das komme zum Glück nur 1-2 Mal im Jahr vor. Ja, er weiß, Ahnungslose wenden sich beim Anblick eines Liegerads mit Grausen ab. Wie kann man denn im Liegen radeln? Wie behält man denn da den Überblick? Kann man überhaupt schnell und adäquat reagieren? Aber Gerard winkt nur ab.
Das einzige große Verschil.
Beim Liegerad muss man sich mit angezogener Bremse in den Sitz legen. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten habe ich alles genauso unter Kontrolle wie auf einem normalen Rad. Gut, man braucht einen Rückspiegel, weil man schlechter über die Schulter gucken kann. Manche legen Wert auf eine Nackenstütze, aber ich brauche die nicht. Dafür habe ich eine extra große Klingel. Die überhört keiner so schnell.
Eine kleine, aber eine behoorlijk große. Als ze dat niet horen, dan weet ik het ook niet meer.
In den Niederlanden sind die Fietsers zwar mit einem speziellen Gesetz extra geschützt. Bei Unfällen mit Radlern ist immer automatisch der Autofahrer schuld. Aber das helfe dem Radler ja wenig. Er bleibe der Schwächere und ziehe immer den Kürzeren.
Als Fietser moet je sowieso altijd, zeg maar, proactief rijden.
Vorausschauend fahren, darauf kommt es an, betont Gerard, als er durch den Garten zum Wohnhaus läuft. Das Liegerad bleibt abfahrbereit vor der Garage stehen.
Habt ihr Sinn in ein Kopje Koffie?
Gleich muss er sich umziehen und zur Arbeit. Aber für eine schnelle Tasse Kaffee ist noch Zeit. Der aufgeweckte Niederländer arbeitet als Aktivitätenbegleiter bei einer Organisation für psychisch Behinderte.
Hallo.
Das ist meine Frau. Aber toen wir hier kwamen wohnen.
Als wir vor 11 Jahren hier einzogen, habe ich beschlossen, die 18 Kilometer zur Arbeit zu radeln. Damit schlage ich so viele Fliegen mit einer Klappe. Ich habe jeden Tag meine Portion Sport und muss mich dazu abends nicht mehr aufraffen. Ich rieche und spüre die Natur. Abends beim Heimradeln kann ich meinen Kopf freimachen. Und gut für die Umwelt ist es auch noch.
Das ist die Rede, warum ich auf die Fiets gehe.
40 Minuten braucht Gerard Puls für die 18 Kilometer und radelt dabei fröhlich an so manchem Stau vorbei. Mit dem Auto bräuchte er mindestens genauso lange, wenn nicht länger. Auch wenn er verschwitzt ankommt und sich erst waschen und umziehen muss. Aber dafür spart er sich die Parkplatzsuche.
Ich ziehe immer meine Klick-Rennradschuhe an und Sportkleidung, eine Kappe gegen die Sonne und eine Brille gegen die Fliegen.
Und was ist mit den praktischen Regenanzügen, in denen sich die Niederländer bei schlechtem Wetter aufs Rad setzen? Hat er selbst auch so ein Exemplar?
Nein. Ich habe in jedem Fall keinen Regenbroek.
Einen Regenanzug besitze ich nicht, jedenfalls keine Regenhose. Eine Jacke schon, aber die habe ich eigentlich nicht nötig, denn es regnet fast nie.
Ich habe ihn beinahe nooit nodig, want het regent beinahe nooit.
Wie bitte? In dieser Region Europas? Nicht umsonst bezeichnen die Niederländer ihr Land selbst liebevoll als Kikkerlandje, als Froschland. Eben weil es so kühl und regnerisch und obendrein so windig ist.
Das ist immer nicht so.
Ein hartnäckiges und weit verbreitetes Vorurteil, findet Gerard Puls und kann inzwischen das Gegenteil beweisen. Seit gut 9 Jahren führt er ein Online-Radregentagebuch, notiert jeden Tag, wie er zur Arbeit und zurückgekommen ist, trocken oder nass. Es regnet beinahe nie.nl heißt seine Website.
Het regent beinahe nooit.nl.
Die Idee ist ihm eines Abends gekommen, als er von der Arbeit nach Hause radelte. Da kämen ihm sowieso immer die besten Ideen.
Ein Kollege bei mir auf dem Werk.
Ein Kollege war an diesem Morgen schimpfend wie ein Rohrspatz zur Arbeit erschienen, weil er auf dem Rad klatschnass geworden war. Er klagte über das schlechte Wetter in den Niederlanden und dass es dauernd regnen würde. Das stimmt doch gar nicht, konterte ich. Aber keiner wollte mir glauben, ich wurde nur ausgelacht. Wartet nur ab, dachte ich mir.
Das erstaunliche Ergebnis seiner Regen-Langzeitstudie, das Risiko beim Radeln zur Arbeit und zurück nass zu werden, liegt, zumindest im Umkreis von Niemwegen, bei weniger als 10%. Eine Zahl, die der königlich-niederländische Wetterdienst KNMI nur bestätigen kann. Dort kommt man sogar nur auf 7-8%. Anders ausgedrückt, auf den rund 2900 Fahrten, die Gerard Puls in den letzten 9 Jahren mit dem Rad unternommen hat, ist er nur 280 Mal nass geworden. Macht durchschnittlich 31 Mal pro Jahr und 2,5 Mal pro Monat. Das Wetter sei also kein Grund, das Rad stehen zu lassen. Mit dieser faulen Ausrede könne niemand länger durchkommen.
Menschen können von allerlei Smoesjes verzinnen und das tun sie auch.
Die Menschen haben so viele Ausreden, um nicht aufs Rad umzusteigen. Die einen haben keine Zeit, die anderen klagen über zerzauste Haare. Da müssen sie halt früher aufstehen und einen Kamm mitnehmen oder die Frisur wechseln. Die Ausrede, dass es zu viel regnet jedenfalls, die stimmt nicht.
Es regnet zu viel. Das ist gewoon nicht so.
Sämtliche Stauprobleme wären schlagartig gelöst, wenn sich 10% aller aller Niederländer, die sich morgens bisher hinters Steuer setzen, stattdessen auf den Sattel schwingen würden. Derzeit liegt die Zahl der Bürger, die zur Arbeit radeln, zwischen 40% und 45%. Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen versuchen Staat und Kommunen, sie zu erhöhen. In den Innenstädten steigt die Zahl der Radzonen, bei denen der Autofahrer nur Gast ist. Im ganzen Land werden Radschnellwege angelegt.
Kreuzungen mit den Autos sind
zum Beispiel der neue, rund 15 Kilometer lange Rhein-Waal-Patt zwischen Arnheim und Niemwegen. Schnurgerade und fast ohne Zwischenstopps führt er zum Ziel. Über Brücken und durch Tunnel schwärmt Gerard, bevor er kurz nach oben verschwindet, um sich umzuziehen. Die Arbeit ruft.
Das ist fantastisch.
Ganz zu schweigen von fiskalen Anreizen. Viele Unternehmen bezuschussen ihre Arbeitnehmer, wenn die sich für den Weg zur Arbeit ein Fiez anschaffen. Das ist alles gut geregelt, findet Gerard, als er in Sportkleidung wieder im Erdgeschoss erscheint.
Das ist prima geregelt.
Aber das alles reiche halt nicht. Und deshalb will er weiterhin Überzeugungsarbeit leisten und sein Online-Regentagebuch weiterführen.
Die 10 Jahre mag ich sicher voll, denke ich.
Aber jetzt muss er los. Schnell die Rennradschuhe anziehen, Brille auf die Nase, Kappe auf den Kopf und schon geht's raus.
Tut so, hä?
Jo, hoi.
Gekonnt legt er sich in sein Liegerad und ab geht die Post.
Dui.
Al fietsen de grun. Ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets. Geen auto, neem je vrouw, maar ik rien uiteraard genoeg. Ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets, ja, fiets. Hoe waar ik dan ook rien, zich op de haal weer bij mij terug. Want zo'n middag in de fiets, net de rap, ik heb zo'n rek op mijn ogen. Doe zoek in van alles op, wat droge stoelen en wat koffie, ik kan de pret begun. Al fietsen de grun. PTT schoot ik 30 jongen mee kruis. En bij mijn jubileum mag ik de rest aan weer roet. En aan mijn olle collega's kom ik zondag nou weer tegen. Want mijn fietsen en de grun, de vrouw die druk racen.
Schauen wir einmal ganz genau hin, was beim Fahrradfahren passiert und was im Vergleich dazu beim Auto. Fangen wir mit einer alten, denunziatorischen Beschreibung des Fahrradfahrers an. Der Radler buckelt nach oben und tritt nach unten. Höchst unschön, wenn wir diese Haltung innerhalb von gesellschaftlichen Hierarchien einnehmen. Wir können in der Haltung des Radlers aber auch die Haltung des Menschen gegenüber der Welt sehen. Dann sieht das schon viel schöner aus. Der gekrümmte Rücken, eine Abkehr vom Himmel und allen Himmelsstürmereien. Hier ist unser Platz, nicht anderswo. Richten wir ihn uns so ein, dass er erträglich wird. Und das Strampeln? Wir rackern uns ab, aber hinterlassen keine Spuren. All die heiklen ideologischen Bodenmetaphern, Scholle, Acker, Wurzeln. Das Fahrrad lässt sie souverän hinter sich und unter sich. Die Haltung des Fahrradfahrers, sie besagt, dass wir die Erde im Blick haben, nur sie, aber ihr nicht mehr verwurzelt sind. Dass wir uns bewegen, uns aber nie erheben, nicht über die Strecke, nicht über den Körper. Ohne Wurzeln, aber auf dem Boden der Tatsachen.
Oh, wir sind über den Brief hin, Jungs. Gesellig. Bucky. Ja, Bucky.
Mitarbeiterbesprechung bei der Rotterdamer Polizei. Abteilung Lockmittelen, Ködermittel. Abteilungschef Ben Rink und seine 10 Mannen setzen alles ein, was die Herzen von Dieben höher schlagen lässt, um diese dann beim Klauen des Ködermittels auf frischer Tat zu ertappen. Und ein Ködermittel, das kann alles Erdenkliche sein.
Autos, Fietsen, Scooters, Buitenbordmotoren.
Autos, Mofas oder Motorräder, aber auch Außenbordmotoren, erklärt Abteilungschef Rink, ein großer, gut gelaunter Mann, den nichts so schnell aus der Ruhe zu bringen scheint. Und dann natürlich Fahrräder, betont der 58-Jährige. Hier haben Diebe besonders große Auswahl.
Viele Leute haben mehr als nur ein Rad. Die 17 Millionen Niederländer bringen es zusammen auf schätzungsweise 22 Millionen Fietsen. Entsprechend viele Köderräder haben wir im Einsatz, ein paar Dutzend, über die ganze Stadt verteilt. Wo sie stehen, verraten wir natürlich nicht. Und wie viele es genau sind, auch nicht.
Tientallen, ich noem geen exakt aantal, maar echt tientallen.
Es sei wie beim Fischen, wirft einer seiner Mitarbeiter ein. Wer viel fangen will, muss dafür sorgen, dass die Fische anbeißen und deshalb möglichst viele Köder auswerfen.
Wir sind net als Fische, je gooit overal aas neer en je wacht tot de vissen bijten.
Die Lockfietsen sind mit den neuesten technischen Raffinessen ausgestattet. Zum Beispiel mit Sendern, die im Sattel versteckt werden. Wird ein solches Rad geklaut, geht bei einem Wachdienst der Alarm los. Dort wird als erstes geprüft, ob es ein falscher Alarm ist, ob das Rad nur angestoßen wurde und umgefallen ist. Wenn nicht, dann werden umgehend Rink und seine Männer alarmiert, was sich ungefähr so anhört.
Wir haben nun ein Alarm, hè? Was ihr seht.
Die fahren sofort los, um mit Hilfe des Senders den Dieb zu lokalisieren und ihm dann unauffällig zu folgen. Sobald sich eine Möglichkeit bietet, ihn zu fassen, erfolgt der Zugriff. In der Regel dann, wenn er versucht, seine Beute zu verstecken, zum Beispiel in einer Garage. In den weitaus meisten Fällen geht der Fisch ins Netz. So wie am letzten Wochenende noch, erzählt Kollege Arnold.
Da konnten wir einen ganzen Laden hochgehen lassen, ein illegales Fahrradgeschäft. Der Dieb war ein älterer Mann um die 50. Er führte uns zu einer Garage mit Verkäufern und Kundschaft. Da standen mehr als ein Dutzend Räder, mindestens 15. Und auch jede Menge Ersatzteile. Nur vom Feinsten alles Markenräder, die zwischen 800 und 1000 Euro kosten oder noch viel mehr. Oder E-Bikes.
Aber fährt denn nicht die halbe Nation auf klapprigen Uraltmodellen herum?
Ja, in Amsterdam denke ich wohl. Weil das vornamlich unter den Studenten, denke ich.
In Amsterdam ist das vielleicht noch der Fall, vor allem unter Studenten. Aber zum Einkaufen, zur Arbeit oder auch für Radtouren setzen wir Niederländer uns inzwischen auf richtig teure Räder. Für abends haben viele ein zweites Rad, sogenannte Stadtfietsen, Ausgehräder. Und die sind dann in der Tat uralt, weil alle wissen, dass abends in der Innenstadt das Diebstahlrisiko sehr hoch ist.
Seit 2009 macht die Rotterdamer Polizei systematisch und im großen Stil mit Lockfietsen Jagd auf Fahrraddiebe. Inzwischen wird im ganzen Land nach dieser Methode verfahren. Mit großem Erfolg, weiß Abteilungschef Rink zu berichten.
Ein Untersuch von der Universität von Tilburg bleibt.
Die Universität Tilburg hat untersucht, welchen Effekt der landesweite Einsatz von Lockfietsen zwischen 2013 und 2016 hatte. Ergebnis: Die Zahl der Raddiebstähle konnte dadurch um 40% gesenkt werden. 1980 wurden in den Niederlanden noch gut 1 Million Räder pro Jahr geklaut. Es war ein Kavaliersdelikt. Jetzt ist es nur noch rund die Hälfte.
Auf frischer Tat ertappte Diebe lassen sich die tollsten Ausreden einfallen, erzählt sein Mitarbeiter Dennis.
Einmal haben wir einen Dieb gestellt, der erzählte uns einen vom Pferd, dass er eigentlich die Polizei anrufen wollte, aber der Akku seines Handys leer gewesen sei. Da habe er beschlossen, das Rad höchstpersönlich auf dem Polizeirevier abzugeben und auf der Fahrt dorthin sei er halt zufällig uns begegnet.
Die Strafen für Fahrraddiebstahl variieren zwischen einer Geldbuße von 500 oder 700 Euro bis hin zu Gefängnisstrafen. Das können Wochen, aber auch Monate sein, berichtet Dennis, während sein Chef die Autoschlüssel einsteckt. Zeit für die tägliche Kontrollfahrt durch die Innenstadt, um zu sehen, ob die Lokfietsen noch alle dastehen, wo sie abgestellt wurden und nicht umgefallen oder beschädigt sind. Es geht los, zuerst Richtung Kohlsingel und Rathaus.
Wir reisen nun nach Zentrum von Rotterdam.
Rink deutet nach rechts und nach links. Überall sind Fahrräder zu sehen. An manchen Stellen ballen sie sich regelrecht. Vor Schulen, Einkaufszentren, U-Bahn-Stationen Oder so wie vor diesem Supermarkt.
Ja, ein Supermarkt.
Das sind die Niederlande, überall Räder.
Das ist Nederland, hè? Overal zie je fietsen.
An den Bahnhöfen seien es noch viel mehr. Dort entstehe jeden Morgen ein wahrer Ozean an Fietsen. Für Raddiebe ein Eldorado. Denn wer sieht in diesem Meer an Rädern schon, ob sich jemand auf sein eigenes Rad setzt oder auf ein geklautes? Die meisten ihrer Köderräder stellt die Polizei denn auch an solchen Hotspots auf. Vor Schulen, Einkaufszentren, Bahnhöfen.
Okay, wir kommen nun in die Buurt. Hier sehe ich einen blauen Fiets stehen.
Sehen Sie das blaue Rad da? Das hellblaue?
Die ist von uns.
Das ist eines unserer Köderräder. Und das schwarze weiter rechts auch, das mit dem Kindersitz.
Hier rechts steht ein schwarze, die ist auch von uns, mit dem Kindersitzchen.
Länger als 3 Tage stehen die Lokfietsen nie an ein und derselben Stelle. Das würde auffallen. Nur die schönsten und modernsten Räder werden als Köder aufgestellt. So wie das pfefferminzgrüne Damenrad, an dem wir gerade vorbeifahren. Es hat weiße Streifen und eine viereckige Einkaufskiste vorne an der Lenkstange. Die Täter lassen sich in 3 Kategorien einteilen. Angefangen bei Drogensüchtigen und Hehlern, die ihr Diebesgut im Internet auf Secondhand-Sites anbieten. Über Gelegenheitsdiebe, die spätabends, wenn sie aus der Kneipe kommen, das erste beste Rad knacken, weil sie nicht nach Hause laufen wollen. Oder weil ihnen ihr eigenes aus eben diesem Grund gerade geklaut worden ist. Bis hin zu semi-professionellen Banden, die ganze Busladungen voller geklauter Räder ins Ausland verfrachten. Vorzugsweise Osteuropa.
Osteuropäische Länder transportieren.
Die Köderräder werden immer gut abgeschlossen abgestellt. Aber nie zusätzlich an einem Bügel, Baum oder Laternenpfahl festgemacht. Allzu schwer will es die Polizei den Raddieben nicht machen. Der Radbesitzer hingegen, der sollte das schon, betont Rink. Man solle nur zertifizierte Schlösser benutzen. Die lassen sich nicht so leicht mit einem Universalschlüssel oder Schraubenzieher knacken. Und immer an einem Stahlbügel oder Baum festmachen, sagt Rink, als er seine Kontrollfahrt beendet hat und wieder im Büro gelandet ist. Dort herrscht Ruhe, nichts passiert. Kein Wunder, bei dem schönen Wetter witzeln die Männer vom Köderteam. Die liegen alle am Strand, die Raddiebe, und warten, bis es kühler ist.
Kein Alarm. Ja, nein, sie liegen misschien nu am Strand.
So sei das halt. Manchmal sei 3 Tage lang nichts los, an anderen Tagen umso mehr. Der neue junge Kollege am Schreibtisch in der Ecke macht ein langes Gesicht. Genau 1 Woche ist er jetzt dabei und wartet auf seinen ersten Einsatz.
1 Week.
Doch was ist in dieser Woche passiert? Nichts.
Nein, für mich nicht.
Er erntet fröhliches Gelächter. Kein Grund zur Sorge.
Na komm mal gut. Even geduld haben, ja.
Das könne sich ganz schnell ändern.
Wir sorgen, dass er rustig kann winnen, hè?
Het is vrijdagavond diep in de nacht. Was gezellig in de chicho, maar ik heb het wel gehad. Dit was mijn laatste drankje, ik giet hem in mijn keel. Tijd voor een goocheltruc, verdwijn van het toneel. Oef. Nu sta ik buiten en loop naar mijn fiets. Ik zie hem staan, nee toch niet. Ik weet hoe laat het is, nu begint het feest. Nu moet ik bedenken waar ik ben geweest. Is mijn fiets bij de oude kerk? Oude kerk. Is mijn fiets bij de nieuwe kerk? Nieuwe kerk. Is mijn fiets in de Kromstraat? Kromstraat. Is mijn fiets in de Peperstraat? Peperstraat. Waar is mijn fiets nou? Waar is mijn fiets nou? Ben een Delftenaar in hart en nieren. Vind me in het centrum altijd wat te vieren. Bestel een biertje bij Esther in het Ruivencafé. Of misschien doe ik wel gek en bestel ik er 2. Ik loop over de markt, nog steeds zonder succes. Hoe kan het nou, ik heb altijd succes. Of is het op? Nee, dat gaat me te ver. Als ik mijn fiets gevonden heb, dan ben ik weer een ster. Is mijn fiets bij de oude kerk? Oude kerk. Is mijn fiets bij de nieuwe kerk? Nieuwe kerk. Is mijn fiets in de Kromstraat? Kromstraat. Is mijn fiets in de Peperstraat? Peperstraat. Waar is mijn fiets nou? Waar is mijn fiets nou?
Dass wir die Bewegung haben, ohne uns zu bewegen. Kein Traum hat uns mehr berauscht als dieser. Kein Traum hat stärker alle Bereiche unseres individuellen und gesellschaftlichen Lebens durchdrungen, seit wir vom Fahrrad umgestiegen sind ins Auto. Kein Traum hat zu mehr Unfällen geführt und uns auf solch fatale Weise gelehrt, was Träume schon immer sind. Potenzielle Albträume. Wie es aussieht angesichts der totalen Entfaltung der Technik oder der totalen Mobilisierung des Menschen, als die Ernst Jünger die Technik jubelnd beschrieb, fahren wir den Wagen gegen die Wand. Oder der Wagen fährt uns gegen die Wand. Im Ergebnis dürfte der Unterschied nicht groß sein. Satteln wir also um. Zurück aufs Fahrrad. Das ist die Revolution. Wer weiß, vielleicht lehrt uns der Drahtesel all das, was die Menschheit zu vergessen droht. Vielleicht gibt er uns ein Gefühl zurück für das, was es heißt, Mensch zu sein. Dass wir strampeln müssen, um uns zu bewegen. Dass wir leiden müssen für die Kunst. Dass wir uns streiten müssen in der Politik. Und dass es Freude nur vor dem Hintergrund von Scheitern gibt. Von Tragik, Hinfälligkeit und Tod.
En de laatste jaren is er natuurlijk heel veel reclame gemaakt rond de berg. Dat boek van Van Toe, van Bert Wagendorp.
Fast hätte er das Klopfen an der Tür überhört. Marcel Reis unterbricht sich und geht in die Diele.
Mag ik even toe? Ja, dat is mijn bal.
Es ist die Nachbarin mit dem Päckchen, auf das er schon sehnsüchtig gewartet hat. Der Briefträger hat es nebenan abgegeben. Alles drin wie bestellt, konstatiert der 53-Jährige hocherfreut, als er es auspackt. 4 neue Radschläuche, Kettenöl und Bremsklötze.
Was Olie für die Ketting und der Remblock ist. Na, was für eine Frau Parfüm ist, ist das für
mich. Der Geruch von Gummi ist für mich das, was für Frauen Parfüm ist. Riechen Sie mal. Ist das nicht fantastisch?
Ist doch gewaltig. Ist doch gewaltig.
Das Paket stammt von einer Radspezialfirma und ist bedruckt mit den höchsten Gipfeln Europas.
Alpe d'Huez ist 1800. Staat er 15 Meter of zoiets. De Mont Ventoux is 1912 Meter.
Alpe d'Huez, 1815 Meter. Mont Ventoux, 1912 Meter. Galibier, 2642 Meter. Und Stilfserjoch, 2768 Meter.
2768, ja.
Marcel Reis hat sie bezwungen, alle, mit seinem Rennrad. Kein Wunder, dass es der 1,90 Meter große Südniederländer aus Grave bei Nijmegen nur auf 78 Kilogramm bringt. Kein Gramm Fett. Alles Muskeln und Sehnen. Seine wichtigsten sportlichen Erfolge hat er in einer Mappe mit Urkunden, Fotos und Karten festgehalten. Egal ob Etappenrennen wie die Transalp-Tour, die in 7 Tagen über 22 Pässe von Oberammergau zum Gardasee führt. Ein Tagesrennen wie Mailand-Sanremo, Paris-Roubaix oder die Runde von Flandern. Als Hobby-Radrennfahrer hat Marcel auch die sogenannten Tour-Versionen dieser Radrennklassiker Europas mitgemacht. Paris-Roubaix zu seinem Leidwesen nur einmal. Hölle des Nordens wird diese Königin der Klassiker auch genannt, wegen ihrer berüchtigten Pflastersteinabschnitte.
Mein Chirurg hat mich für verrückt erklärt, denn ich hatte mehrere Bandscheibenoperationen hinter mir. Ich solle froh sein, dass ich noch laufen könne. Ich habe es trotzdem getan. Aber es bei diesem einen Mal belassen. Und ich habe es nicht bereut. Gut, eine Woche lang tat mir jeder Knochen weh. Ich hatte an Händen und Füßen Blasen, aber das gehört dazu, das hat jeder. Es war fantastisch, es war so schön.
Es war fantastisch, es war so entsetzend schön.
Den legendären Mont Ventoux hingegen, den Berg mit dem schönen, kahlen Kopf, den hat er bereits mehrmals erklommen.
So ein mooie, kahle Kopf.
Wie oft genau, weiß er nicht mehr. Irgendwann hat er aufgehört zu zählen. 7, vielleicht auch 8 Mal. Erst in diesem Frühling wieder stand er auf dem Gipfel in fast 2000 Metern Höhe und ließ den Blick über die weite Landschaft der Provence gleiten. Mit einer Steigung von maximal 13% ist der Ventoux eigentlich harmlos. Es gibt weitaus schlimmere. Den Son Colan in Norditalien etwa oder den Angliru in Spanien. Der bringt es auf bis zu 24% Steigung. Aber
es ist die Länge.
Der Weg nach oben ist beim Mont Ventoux 30 Kilometer lang, viel länger als bei anderen Bergen. Und irgendwann muss man die Richtung ändern und nach Westen radeln. Dann hat man Gegenwind, meistens vom Mistral. Ich kann Ihnen sagen, einmal, da habe ich auf dem steilsten Abschnitt nur mit dem Mistral gekämpft. Die Steigung war völlige Nebensache. Ich hatte Schaum vor dem Mund und Brechreiz. Aber ich kam oben an.
Das macht den Ventoux so schwer.
Das macht den Berg so schwer.
Die Leidenschaft für den Radrennsport entdeckte Marcel schon als Kind. Durch seinen Vater, der sich kein Sportereignis im Fernsehen entgehen ließ. Auch die Tour de France nicht.
Ooit als Jochie keek ik met mijn vader de Tour de France.
Ich erinnere mich noch genau. Es war 1980. Da erlebte ich zusammen mit meinem Vater, wie Joop Zoetemelk, die Tour de France gewann. Da wollte ich unbedingt ein Rennrad haben. Da geriet ich in den Bann des Radsports. Und es hat mich nie mehr losgelassen.
En dan ben je te fietsen en dat laat je dan nooit meer los.
Sein Onkel nahm ihn in dieser Zeit als Zuschauer mit zu wichtigen Radsportereignissen. Der junge Marcel sah alle seine Helden vorbeikommen.
Allemaal de coryphée van toen, Jan Raas, Kneteman, maar ook op de motor Theo Komen zag je vorbeikommen.
Auch Didi Thurau, den ersten Deutschen seit langem.
Ja, in die Zeit kwam Didi Thurau op.
Thurau feierte damals seine ersten Erfolge. Er trug, glaube ich, 10 Tage lang das gelbe Trikot.
10 Tage de gele trui gedragen heeft.
Inzwischen sitzt er selbst seit gut 36 Jahren auf dem Rennrad. An die 450.000 Kilometer, so schätzt er, hat er in dieser Zeit geradelt.
Ich denke, so 420.000 Kilometer oder 450.000 oder so.
Anfangs trainierte er bis zu 22.000 Kilometer pro Jahr. Die gut 80 Kilometer zur Arbeit hin und zurück pro Woche nicht mitgezählt. Marcel Reis arbeitet als Manager im Gesundheitswesen, 32 Stunden pro Woche. Eigentlich wollte er Lehrer werden und hat Geschichte studiert. Aber er wollte einen flexibleren Job, um sein Hobby auszuleben und 3-mal pro Woche zu trainieren.
Ich gehe altijd op Woensdag, Freitag und Sonntag.
Sämtliche Gipfel in Europa, die ihn reizten, sind inzwischen abgeradelt. Deshalb hat sich Marcel eine neue Herausforderung gesucht, den sogenannten Brevet. Er ist für Radrennsportler das, was für Langstreckenläufer der Marathon ist. Seinen ersten Brevet, also einen Radmarathon, hat Marcel bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Paris, Brest, Paris.
Na Brest, das sind 615 und zurück sind auch 615.
Rund 1200 Kilometer hin und zurück. Nonstop, versteht sich, auch nach Einbruch der Dunkelheit, ohne zu schlafen.
Maar er zijn mensen die er 45 uur over doen.
Die Besten schaffen es in 45 Stunden. Er hat 75 dazu gebraucht.
70 uur of zoiets.
Erklärt er, als er die 4 neuen Schläuche samt Bremsklötzchen und Kettenöl in das Paket zurücklegt, um dieses dann in die Garage zu bringen. Er hat seiner Frau versprochen, das Haus möglichst radrennsportfrei zu halten, schmunzelt er.
Toen ze mij leerde kennen, fietsen, egal.
Sie wusste, sie konnte mich nur mit Rad kriegen. Als wir uns kennenlernten, stand mein Rennrad im Schlafzimmer und wenn es schmutzig war, unter der Dusche. Irgendwann hat sie gesagt, im Schlafzimmer müsse ich mich entscheiden. Entweder sie oder das Rad. Da hatte mein Rad dann doch das Nachsehen.
Of meine Frau, die war nicht bei mir geblieben.
Sie hörten Gesichter Europas. Sattelfest vom Radfahren in den Niederlanden. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer. Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Musikauswahl Babette Michel. Redaktion und Regie Markus Heumann. Die Literatur dieser Sendung, gelesen von Andreas Potulski, entnahmen wir dem Essay Der Drahtesel, die letzte humane Technik von Maximilian Probst, veröffentlicht in dem im Mayrisch Verlag erschienenen Band Die Philosophie des Radfahrens, herausgegeben von Jesus Ilundain Agurusa, Michael W. Austin und Peter Reichenbach.